Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael Blaschke und heute fokussieren wir uns voll auf dezentrale Stablecoins. Wir haben ja schon viele Episoden über die MiCA-Regulierung gemacht. Die verlinken wir euch alle sehr gerne auch in den Shownotes. Die MiCA reguliert erstmal VASPs oder Virtual Asset Service Provider als zentralisierte Services und Liquity, die wir heute als Gast begrüßen dürfen, sind auch aus meiner Sicht genügend dezentralisiert, sodass sie nicht unter die MiCA fallen sollten aus meiner Sicht. Ja, bis jetzt muss man schon sagen, gab es eher wenige Infos dazu seitens des Regulierers, was überhaupt als genügend dezentralisiert gilt, obwohl die Regulierung ja eigentlich jetzt schon für die großen Stablecoins in Kraft ist. Also wir werden bis Ende des Jahres sicherlich genau im Fokus behalten, welche Präzisierungen für das Dezentralisierungskonzept seitens MiCA noch kommen. Aber wir halten fest, MiCA hat zentrale Herausgeber im Fokus, aber das Feld ist ja viel breiter. Es gibt eben auch dezentrale Stablecoins. Und deshalb haben wir heute niemand Geringeren als den CEO von Liquity eingeladen. Herzlich willkommen, Michael Swoboda.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, ich finde, ihr seid ein Posterchild für Dezentralisierung und habt ein ganz wunderbares Produkt. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, da gleich tiefer reinzutauchen. Vorher begrüßen wir aber natürlich auch noch den Stefan Grasmann, der als unser Partner im Rahmen unserer monatlichen Zyke-Episode heute auch mit am Start ist. Hi Stefan.
Hi Michael. Michael, ich freue mich wieder dabei zu sein.
Super, wir freuen uns auch mega. Ja, Stefan und Michael, bevor wir tiefer in die Inhalte reintauchen, wird mich erstmal mega interessieren, was dich als Person und Mensch ausmacht. Michael, wie bist du denn überhaupt in den Blockchain-Space gekommen?
Ja, also zuerst mal, wie ihr hört, ich bin aus der Schweiz, nicht so weit entfernt, mal ein DeFi-Projekt aus der Nähe. Mein Hintergrund oder was mich auch in die Blockchain-Welt geführt hat, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, war dann lange im Digitalbereich bei einer Telco, Swisscom, da klassische Online-Channels betreut. Auf das Bread-and-Butter-Business von Zülke, da Berührungspunkte gehabt. Dann weiter Digitalisierung betreut im Großkundenbereich, digitale Transformation. Da digitalisierst du ihre Kanäle, da sprichst du über Transformation und Disruption. Und dann aber gemerkt, hey, das einzig Disruptive, das ich eigentlich sehe, ist die Blockchain-Welt, als ich das gesehen habe. Und das hat mich so fasziniert, weil ich glaube, es ist so tiefgreifend verändernd wie das Internet, dass ich einfach gefunden habe, ich will das hautnah miterleben und für das ist eine Telco, große Telco, eher ungünstig und habe dann gesagt, ich ziehe einen Schlussstrich, ich springe rein. Das war 2017, so in dem ganzen ICO-Craze und von da hat es dann seinen Lauf genommen.
Und kannst du vielleicht nochmal auf deine Station bei ADPA eingehen? Dort hast du ja auch schon unternehmerische Erfahrungen gesammelt.
Ja, genau. Also dann so die ersten Stationen war, zuerst war ich eine Zeit lang bei einer kleinen Consulting-Firma und dann hat es mich gepackt, selber eine Idee umzusetzen, ein eigenes Startup zu machen, das war ADPA, wo wir die Idee gehabt haben, Finanzinstrumente mitsamt den Cashflows auf die Chain zu bringen und auch dort abzuwickeln. Das ist ein Unterschied zu den heutigen Digital Assets, die ja häufig eine, sage ich mal, ein tokenisierte NFT eines PDFs sind, das irgendwo liegt, ein Agreement. Wir wollten da sozusagen diese Assets auf die Chain bringen, aus den Core Bankings raus, so eine Single Source of Truth schaffen, dass die Abwicklung direkt on-chain passiert. Ich glaube immer noch eine spannende Vision, aber was lernt man in einem Startup? Wir waren da sicher zu früh. Das Ökosystem noch nicht ready, das braucht noch ein bisschen Zeit. Und von da hat mich aber die Faszination nicht mehr losgelassen. Und so bin ich dann auch zu Liquity gekommen, da habe ich mich umgeschaut. Und was wir gemerkt haben ist, der institutionelle Bereich braucht viel länger. Unsere Kunden dort waren eher institutionelle. Und wir waren total fasziniert vom DeFi-Bereich, wo einfach kleine Projekte kommen können, etwas ausrollen können weltweit und haben direkt Impact. Während wir noch im klassischen B2B-Sales-Funnel drin waren. Und dann eigentlich das ganze Team hat gesagt, wir müssen shiften. Und so habe ich Liquity kennengelernt. Das war damals schon live. Robert Lauko ist der Founder. Lustigerweise wohnt er ganz in der Nähe von mir und so haben wir uns mal getroffen. Und dann hat sich das eine nach dem anderen gegeben und seither bin ich begeistert bei Liquity dabei.
Ja, stark, dass wir dich heute als Gast gewinnen konnten. Kudos da an den Stefan, der den Kontakt hergestellt hat. Und ja, als ich mich ein bisschen informiert habe, wer du so bist, habe ich geschmunzelt. Denn ja, es ist super klasse, mal einen Wirtschaftsinformatiker als Gast zu haben. Genau das bin ich nämlich auch. Und das ist natürlich die perfekte Perspektive, wenn es darum geht, was ja unsere Mission ist, so ein bisschen die traditionelle Finanzwelt, also die etablierte Wirtschaft und die disruptive Blockchain-Technologie zusammenzubringen. Insofern klasse. Was mich jetzt noch insbesondere Wunder nimmt, um auch hier mal das Schweizerdeutsch in den Mund zu nehmen, ist, du sagst, das Disruptive hat dich begeistert und nicht mehr losgelassen. Was ist es denn an dem Disruptiven, was dich nicht loslässt oder was du so spannend findest? Also die alte Welt passt doch, oder meinst du nicht?
Ja, aber da sind wir genau beim Kern bei DeFi und dann auch bei Liquidity. Was ist das Disruptive? Oder was war, gehen wir einen Schritt zurück, was war das Disruptive am Internet? Dass du die Intermediäre rausnehmen kannst. Oder? Früher, wenn du eine Stimme haben wolltest, gelesen werden wolltest, musstest du deinen Verlag, musstest du einen Fernsehsender finden. Da waren Gatekeeper immer dazwischen. Internet hat das direkt ermöglicht. Jetzt kann ich meinen Influencer-Kanal haben und erreiche die ganze Welt. Und für mich ermöglicht Blockchain vor allem im Finanzbereich genau das Gleiche. Ermöglicht, die Intermediäre rauszunehmen, wieder die User direkt peer-to-peer zu connecten. Und das ist wirklich disruptiv, ja? Dass du Geld senden kannst, ohne dass du auf einen Intermediär angewiesen bist. Und ich glaube, das ist auch die Welt von DeFi oder im Fall von Liquidity einen Stablecoin ausgeben, einen Kredit nehmen. Ja, und das finde ich total faszinierend. Und da entstehen auch viele neue Sachen und es ist unglaublich spannend zu sehen, mit was da experimentiert wird im Decentralized Finance-Umfeld.
Ja, ihr beiden, jetzt seid ihr sehr allgemein und abstrakt aus meiner Sicht gestattet. Michael, erklär doch mal nochmal den Hörern, was genau ist eigentlich Liquidity?
Klar, Liquidity ist ein Protokoll auf Ethereum, das einen Stablecoin ausgibt und wo man sich Kredite holen kann. Das kann man sich vorstellen, wie in der klassischen Welt gibt es ja Lombard-Kredite. Da, wenn man zum Beispiel ein Aktienportfolio hat oder Gold in einem Depot und das nicht verkaufen möchte, kann man sagen, man hinterlegt das als Sicherheit und bekommt einen Kredit von der Bank. Liquidity macht etwas sehr Ähnliches, aber im Krypto-Umfeld, also als User. Wenn ich zum Beispiel Ethereum halte und denke, ich möchte das behalten, dass der Wert nimmt zu, aber ein Auto kaufen möchte, ein Haus kaufen möchte, möchte ich natürlich dann den Ether nicht verkaufen. In dem Fall kann der User zum Liquidity-Protokoll gehen, das sind Smart Contracts, die auf Ethereum laufen, seinen Ether hinterlegen und das Protokoll gibt dann einen Kredit und dort kommt der Stablecoin ins Spiel. Den Kredit erhält man in einem Stablecoin, der von diesem Protokoll geissued wird. Das ist der Stablecoin nennt sich LUSD. Also ganz konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir, 10.000 oder 20.000 in Ether habe, connecte ich mich mit der Wallet, mit dem Protokoll, hinterlege die dort und kann dann zum Beispiel einen Kredit, also zu 50% belehnt, hinterlegen, 20.000 im Smart Contract, dann kriege ich einen Loan von 10.000. Das Spannende und vielleicht auch für Treadfire-Leute überraschende ist, Liquidity verlangt keine Zinsen. Es ist zinsfrei, man zahlt 0,5% einen One-Off-Fee. Das heißt, je länger man diesen Kredit hält, umso günstiger wird er. Und ich glaube, da sieht man auch die Power von DeFi. Plötzlich sind da ganz neue Konzepte möglich, wenn da nicht ein Intermediär dazwischen ist, der ein Backoffice hat, okay, der noch ganz vieles machen muss. Und ich nenne das immer so ein bisschen, wie kann man sich das vorstellen? Also ich nenne es eigentlich so Self-Service Finance, weil ich mir selber einen Kredit gebe und man kann sich das so wie einen Bankomat vorstellen. Die Smart Contracts sind ein Bankomat, der läuft 24/7 im Internet. Da ist aber niemand dahinter, das muss niemand auffüllen. Ich gehe da hin, ich gebe meine Ether ab und kriege das raus.
Sehr spannend. Was ist eure Rolle als Liquidity-Team in diesem Kontext? Also du sagst ja, es geht alles von selbst. Jetzt in der klassischen Welt hat man da wahrscheinlich die Frage, was ist, wenn da was schief geht? Wen ruft man als Nutzer da an? Wie stellt man sich da euren Alltag vor?
Ja, vielleicht noch zuerst ein bisschen, wie nutzen die Leute das Protokoll, das habe ich noch vergessen. Oder eben, wenn ich den Kredit habe, dann kann ich das wechseln, zum Beispiel in einen anderen Stablecoin, bekomme Geld dafür und kann jetzt ein Auto kaufen und dann das später zurückzahlen. Oder ich kann mir mein Studium finanzieren oder eben sogar ein Haus kaufen. Das ist also alles so gemacht worden von Leuten. Man kann auch Leverage aufnehmen, da gibt es verschiedene, das sind so die Haupt-Use-Cases. Das vielleicht noch zur Ergänzung. Was ist die Rolle? Also es gibt Liquidity, das ist das Protokoll, dann gibt es die Liquidity AG. die ist in der Schweiz. Wir sind so ein Team, loses Team von 8 bis 10 Leuten. Was ist unsere Hauptaufgabe? Neue Produkte zu entwickeln. Also Liquity V1, einfach so als Referenz, wurde 2021 gelauncht. Seither läuft das unabhängig, also unabhängig von der Firma. Wir können auch dann gerade noch drauf kommen, Liquity ist unveränderbar, wir können auch gar nichts ändern. Und seither hat es 4,6 Milliarden in Krediten ausgegeben und gehandelt, völlig selbstständig. Und das heißt, die Liquity AG, die Leute, die entwickeln ein neues Produkt, wir arbeiten an einer neuen Version. Wir haben Leute, die Education betreiben, manchmal kommen da Fragen rein, dann beantwortet man die. Aber da gibt es kein Backoffice, da gibt es keinen offiziellen Supportkanal. Das ist halt DeFi. DeFi ist nicht für jedermann, aber wenn man die Verantwortung selber in die Hand nehmen möchte, hat man dafür einen direkten Zugang zu einem solchen Kredit, den man dann auch in 5 Minuten oder in einer Minute oder mit ein paar Klicks machen kann. Aber man muss natürlich auch bereit sein, die Zeit zu investieren, dass man das Wissen hat und auch gewisse technische Risiken in Kauf nehmen.
Michael, jetzt sagst du, dass also euer dezentralisiertes Borrowing-Protokoll eben dezentralisiert ist. By the way, meines Wissens seit 3 Jahren einwandfrei, ohne dem Zutun von irgendjemandem funktioniert und dabei schon mehr als 4,6 Milliarden an Kreditvolumen abgewickelt hat. Also es läuft seit 3 Jahren und ist dezentral. Auf der anderen Seite habt ihr aber ein Team von 10 Leuten. Ja, was machen die dann, wenn es dezentral ist?
Wir entwickeln jetzt konkret, seit den letzten 12 Monaten haben wir ein neues Projekt ins Auge gefasst, wo wir Research machen, wo wir gewisse Dinge verbessern. Das wird auch ein ähnliches Protokoll. Es hat sich ein bisschen gezeigt, dass in einem hohen Zinsumfeld dieser One-Off-Fee auch nicht optimal funktioniert. Das wollen wir ändern, aber da brauchen wir ein neues Protokoll, wir können das Bestehende nicht ändern. Also mit dem beschäftigen sich das ganze Team. Eben, weil die Smart Contracts, da kann man gar nichts mehr ändern. Die laufen ja einfach, also da kann man auch nichts machen, das ist auch alles automatisiert. Und da kann ich vielleicht noch etwas zu dieser Dezentralisierung sagen. Du hast gesagt, ein Posterchild, und das hat mich sicher auch angezogen. Also ich finde, Liquity war da sehr kompromisslos. Wir versuchen so eine Full-Stack-Decentralization zu machen, dass wir sagen, wir bauen nur auf Ethereum auf, das sehr gut dezentralisiert ist. Als Collateral nehmen wir nur Ether, was auch keine Verbindung in die reale Welt oder zu irgendwelchen Intermediären haben. Also man hat keine Abhängigkeit in traditionelle Institute. Die Smart Contracts kann man nicht upgraden, kann man nicht ändern, die sind unveränderbar, die Regeln sind in Stein gemeißelt, die Leute wissen sehr genau, was da passiert. Plus auch die Frontends laufen von Dritten geführt, da gibt es mehrere Frontends, da gibt es auch eine Redundanz, sind die Leute auch nicht abhängig von dieser Liquity AG. Das heißt, wir könnten die Firma auch runterfahren, trotzdem ist das Produkt erreichbar für die User.
Vielleicht nochmal eine wirtschaftliche Frage. Ich meine, da arbeiten jetzt 10 Menschen daran, auch an der V2. Was ist die wirtschaftliche Perspektive? Ich meine, die wollen ja alle ein gewisses Gehalt verdienen. Reichen diese einmaligen 0,5% beim Eröffnen des Kredits aus, um eure Kosten zu decken? Oder wie stellt man sich den wirtschaftlichen Teil einer solchen Unternehmung vor?
Das Backing kommt von Investoren, die uns Geld gegeben haben, dieses Protokoll zu entwickeln. Das haben wir gelauncht. Das Protokoll wickelt alles selber ab, also auch die Revenues gehen zum Protokoll, nicht zu uns. Es gibt einen Zugang über den Protokoll-Token, wo sich Leute, die Geld gegeben haben, Leute, die eine Funktion erfüllen im Protokoll, so Zugang zu diesen Revenues erhalten. Das ist aber nicht unsere Quelle, wir kontrollieren die auch nicht. Unser Deal ist eigentlich mit Investoren, dass wir sagen, wir haben ein Projekt gemacht für die und dieses Projekt und Produkt zur Verfügung gestellt.
Und wenn wir jetzt euer sehr dezentrales Protokoll nochmal vergleichen zu einigen anderen, die vielleicht eher aus diesem Centralized Finance Umfeld kommen oder so halb dezentral waren, wo sind da für dich die wichtigsten Unterschiede? Wie grenzt ihr euch da ab?
Ja, also ich glaube vor allem, was man fast nie sieht, oder ich glaube Liquity, Uniswap und vielleicht noch Curve, um ein paar solche Projekte zu nennen, sich stark unterscheiden, ist diese Immutability, dass man die Contracts nicht ändern kann, die Spielregeln ändern kann, dass da nicht jemand ist, der mehr Kontrolle ausüben kann über sein Protokoll. Dass man jetzt nicht sagen kann, ich tausche etwas aus, eine Funktion ändert und das nur gewisse Leute
machen können. Ich glaube, das ist schon der Hauptunterschied, der ja dann auch DeFi ausmacht, dass man diese Intermediäre draußen hat. Also niemand hat mehr Information oder mehr Kontrolle. Oder? Das kann man jetzt bei Liquidity relativ gut sagen. Jeder User hat genau gleich viel Kontrolle und genau gleich viel Informationen wie jeder in der Liquidity AG selber.
Das fand ich übrigens eine starke Definition von Dezentralisierung, dass es keine Partei hat, die mehr Kontrolle, mehr Rechte oder mehr Informationen im Sinne von Informationsasymmetrien hat. Ja, und soweit ich eure Architektur bisher durchschaue, zieht ihr das konsequent durch, insbesondere auch in die Richtung, dass die Frontends nicht von euch angeboten werden, was ja wieder ein zentralisierendes Element wäre.
Ja. Jetzt nutzt ihr natürlich auch einen Stablecoin, den LUSD. Vielleicht steigen wir da mal tiefer ein. Stablecoins sind ja so Talk of the Town. Spätestens mit Mika wird da ja jeder kritisch beäugt, der vermeintlichen Stablecoin herausgibt. Ich glaube, du bezeichnest das gar nicht so, dass ihr den herausgibt, sondern der wird ja quasi von dem Nutzer des Protokolls direkt gemintet. Ihr seid auch da aus dem Spiel raus. Aber gib uns da doch nochmal Einblicke, wie dieser LUSD die funktioniert, warum es den gebraucht hat. Wir hätten ja vielleicht auch einen existierenden Stablecoin wiederverwenden können, aber der Gedankenprozess, wie das dazu kam, wird mich doch interessieren.
Genau, also der Stablecoin, kann man was sagen, ist ein Nebenprodukt, das das Protokoll Kredite ausgibt. Es gibt die Money Markets, das sind so DeFi-Projekte wie Aave und Compound, die dann Leute, die einen Stablecoin wie USDC reingeben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite können Leute Kredite auch gegen Krypto-Collateral nehmen, und dann gibt es diese Protokolle wie Maker, wenn man das kennt, also wir sind eigentlich auch sehr ähnlich wie Maker, die ein Collateral nehmen und selber einen Stablecoin minten. Also die User oder das Protokoll mintet den. Und so wird der Kredit gegeben und so entsteht dann eigentlich der Stablecoin. Und hat natürlich den Vorteil, das ist ja wie sozusagen eine Nationalbank, kann normalerweise nur Geld schöpfen. In DeFi kann das auch ein Protokoll, und zwar eigentlich sehr transparent und mit Regeln, die nicht einfach jemand ändern kann. Und das gibt diesem Stablecoin auch ganz ein anderes Profil zu einem zentralisierten Stablecoin. Oder? Also es ist noch spannend, gibt ein Protokoll einfach einen Token aus, oder? Woher kommt jetzt dieser Wert? Also wieso ist das jetzt ein Dollar? Und wieso trauen die Leute dem? Und das hat damit zu tun, dass dieser Stablecoin natürlich ein Backing hat und überkollateralisiert ist. Und jeder hat in Liquidity, und das ist auch eine Spezialität, hat das Recht, mit diesem Stablecoin zum Protokoll zu gehen und sagen, gib mir für einen LUSD einen Dollar Wert in Wert in Ether. Also ich habe so eine Redeemability. Und das gibt natürlich den Leuten das Vertrauen, sagen, ah, das hat etwas Wert. Und das ist auch etwas Spannendes, wenn man überlegt, in CeFi, das gibt es ja gar nirgends mehr. Also was kriegt man für einen Euroschein und wo? Oder? Das ist nur noch, du musst jemanden finden, der dir diesen Euroschein nimmt. Und auch bei anderen Stablecoin gibt es nicht diese direkte Redeemability. Und so hat der Stablecoin eigentlich eine Werthinterlegung, die ihm den Wert gibt und den Usern einen sehr direkten Durchgriff gibt auf das Collateral. Und das ist auch wieder etwas Spannendes in DeFi. Die Leute müssen nicht einfach vertrauen, der hat diesen Wert, sondern die können das überprüfen. Das sieht man ja auf der Blockchain. Jederzeit kann ich schauen, ist dieses Collateral vorhanden in Ether. Also ich habe 24x7 ein Reporting und einen Einblick, dass das Geld, das ich habe, einen Wert hat. Das ist ein Unterschied zu etwas Zentralisiertem. Die machen auch ein Reporting oder zu Geld in einer Bank, oder? Da hoffe ich, dass es noch da ist, aber ich weiß es gar nicht. Das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Und wenn wir es vergleichen zu einem zentralisierten Stablecoin, das habt ihr auch schon viel abgedeckt, aber da hat es natürlich einen Intermediär, der Geld, meistens dann zum Beispiel Dollar, entgegennimmt und so das Backing sicherstellt und dann das auch garantiert und so einen Stablecoin ausgibt.
Ja, da, lass uns da nochmal genauer drauf eingehen. Vielleicht, wenn man das nochmal vergleicht mit so den üblich Verdächtigen. Es gibt ja den Tether USDT und den Circle USDC, sind ja die zwei großen Contenders eigentlich, die so eher zentral herausgegeben werden. Was läuft da anders als bei euch, wenn man das nochmal so direkt gegenüberstellt?
Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, es gibt keinen Intermediär. Also bei USDC und Tether und anderen Stablecoins habe ich eine Gegenpartei und habe ich das Gegenparteirisiko. Das kann positiv sein und das kann auch negativ sein. Da ist jemand, da sind Leute, da kann ich anrufen, da schaut jemand hoffentlich diesen Leuten auf die Finger. Kann aber auch sein, dass ich nicht weiß, wo sind jetzt die Gelder angelegt bei Tether. Oder wir haben es bei USDC gesehen, oder? Die müssen es bei Banken anlegen. Ja, aber wir leben ja in einem System von Fractionalized Banking. Das heißt, wo vielleicht nur 12% der Assets dieser Bank überhaupt da sind. Und wenn es dann einen Bankrun gibt, sind diese Gelder plötzlich weg. Das sind Risiken, die man bei einem zentralisierten Stablecoin hat. Und das ist bei uns anders. Und das heißt, und das fand ich noch spannend, die hat eine super gute Folge auch mal über den Dollar. Ich glaube, was Elias dir ermöglicht, gibt dir einen anderen Dollar. Man hat das Gefühl, jeder Dollar ist gleich, aber jeder Dollar hat ein anderes Risikoprofil. Cash ist wahrscheinlich relativ gut, da habe ich eine Liability gegenüber dem amerikanischen Staat. JP Morgan Dollar ist wahrscheinlich auch gut, da gibt es ein Bailout, wenn ich da meine Dollars auf dem Account habe. So eine regionale Bank ist schon ein bisschen schwieriger. Und bei LSD halte ich einen Dollar, der mit Krypto gebackt ist. Das ist natürlich spannend für Leute, die in Krypto investiert sind, wo ich auch Krypto rausbekomme, wo ich sehe, dass der Wert da ist, wo ich mich nicht auf diese Gegenpartei und die Solvenz dieser Gegenpartei verlassen muss.
Ja, ich glaube, wenn ich das nochmal aus meiner Sicht zusammenfasse, der große Unterschied in der Operation ist ja, dass der Nutzer bei euch direkt mit dem Smart Contract interagiert. Er spielt sein Ether als Collateral rein und im Gegenzug bekommt er sein Loan in LUSD zurück. Da gibt es niemanden aus eurem Hause, der aufgrund dieses Collaterals irgendwie jetzt versucht, Treasury Bills zu kaufen, um das hinterlegte ETH jetzt irgendwo anzulegen und wie eine klassische Firma Geld damit zu verdienen, mit dem Geld, das man verwahrt. Ja, es gibt ja keine Custody in dem Sinne, wenn dann ist die Custody von diesem Smart Contract verwaltet. Und der ist, wie gesagt, von euch ja nicht änderbar. Das ist schon eine ganz andere Automatisierungsqualität aus meiner Sicht. Vielleicht da nochmal eine emotionale Frage. Wie ging es denn dem Team, wenn sowas deployed wird? Also da lässt man so ein Protokoll los. Man weiß, man kann es nicht verändern. Man drückt sich die Daumen, man hat es wahrscheinlich x-mal auditiert und dann nehmen die Dinge ihren Lauf. Wie stellt man sich die emotionale Reise vor in den ersten Wochen, wenn sowas live geht?
Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Also ich muss ehrlich sagen, ich war beim Launch damals nicht dabei, aber ich habe die Stories gehört und ja, das ist brutal. Also ich meine, niemand wünscht sich, dass da etwas schief läuft und hofft, dass man an alles gedacht hat. Und das war auch sehr eindrücklich bei Liquity, oder? Also ich glaube, das wurde gestartet und dann plötzlich kamen Leute rein und haben da hunderte von Millionen reingesteckt, oder? Und da ja, da schläft man dann vielleicht schon nicht sehr ruhig. Also das ist, gehört auch ein bisschen dazu, oder? Das Ganze, wir haben jetzt vom Gegenparteienrisiko gesprochen bei den normalen Playern oder zentralisierten Playern. Und dieses technische Risiko, das gehört zu DeFi. Und das ist nicht zu unterschätzen, für die Entwickler, aber auch für die Leute, die da reingehen, das ist die andere Seite der Medaille. Dafür, und das war ja das Thema, das wir am Anfang gesagt haben, was ich sehr spannend finde oder was ich das Disruptive finde, jetzt als User habe ich eine Wahl. Ich habe die Optionalität, ob ich sage, ich möchte das lieber mit einer Bank machen, ich vertraue das oder mir passt das, dass ich da einfach während den Bürozeiten Sachen machen kann. Oder es gibt die kryptonativen User, die sagen, ich will das 24x7, ich brauche da niemanden dazwischen, ich kann das selber schneller, günstiger. Ich will die Flexibilität, die mir auch DeFi öffnet, die ich bei Banken nicht bekomme, weil sich der Space so schnell verändert. Ich glaube, das ist das Spannende daran, dass man diese Wahlmöglichkeit hat. Und ich bin weit davon entfernt zu sagen, das eine ist besser als das andere. Das Spannende ist, dass es jetzt eine Alternative gibt.
Nun lauft ihr ja schon seit 3 Jahren mit dieser V1, das gerade schon erwähnt. Ihr geht in eine zweite Version, wo ihr was verbessern wollt. Bevor wir in die Zukunft schauen, was sind denn jetzt nach diesen 3 Jahren und Niedrigzinsumfeld am Anfang, höheres Zinsumfeld dazwischen? Was sind so die Stärken und Schwächen, die sich über diese 3 Jahre herauskristallisiert haben?
Ja, also ich glaube, die Stärken zeigt dass es möglich ist, so ein DeFi-Protokoll zu machen, das autonom 3 Jahre lang alles abwickelt und somit eigentlich einfach die User verbindet, dass es da jetzt nicht noch groß Leute gibt, die sich um etwas kümmern müssen, etwas anpassen müssen, dass man das eigentlich automatisieren kann und den Intermediär rausnehmen kann. Und bei verschiedenen Marktbedingungen und Volatilitäten. Also ich glaube, das ist schon eine gewaltige Leistung und auch ein bisschen das Versprechen von DeFi. Was ist vielleicht so ein bisschen das als Negative oder das Learning war auch so ein bisschen das Protokoll, wurde im Niedrigzinsumfeld gelauncht, wo man auch wenig Zins gezahlt hat und das hat gut funktioniert, wo der Zins dann höher ging durch die Dynamik des Protokolls, mussten diese Kredite relativ stark kollateralisiert werden, was nicht optimal ist. Und dann klar ist ein Projekt immutable, dann kann man es nicht einfach ändern und sagen, okay, jetzt spielen wir da einen Fix rein. Und schließlich wollen die Leute eigentlich diese Vorhersehbarkeit, dass nicht einfach jemand die Bedingungen ändern kann. Das heißt, man muss ein neues Produkt entwickeln, muss das anpassen. Das gehört dann eigentlich auch so halt ein bisschen dazu, das Learning, dass man nicht alles vorhersehen kann.
Ja, jetzt hast du vorhin noch erklärt, dass LUSD bisher einwandfrei funktioniert hat und das feiere ich total. Nichtsdestotrotz habt ihr ja einen algorithmischen Liquidationsmechanismus im Protokoll, um die Systemstabilität aufrechtzuerhalten, das Pegging sicherzustellen. Gab es denn keine Momente in diesen 3 Jahren, wo ein Pegging mal gefährdet war?
Die Liquidationen haben eigentlich immer sehr gut funktioniert. Nein, das gab es eigentlich nicht. Es gibt auch keine, man sagt im DeFi so Bad Debt, also dass es nicht mehr gedeckt wäre. Klar gab es extreme Szenarien, aber es gibt da zum Beispiel auch so einen Recovery-Mode, der wäre fast mal getriggert worden, da wäre alles noch im grünen Bereich, aber das Protokoll hätte Maßnahmen getroffen, dass es nicht unterkollateralisiert wird. Von dem her, fingers crossed, aber klar, man kann nie alles vorhersehen, aber das hat soweit eigentlich sehr gut funktioniert. Der Peg, klar, der schwankt. Der ist nicht so perfekt wie bei USDC. Das ist halt, weil es mit Krypto gebackt ist das ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, das ist dann auch relativ transparent oder das wissen die Leute und müssen sich damit darauf auch einstellen können. Ja.
Bevor wir vielleicht in die Zukunft gehen, treibt uns ja doch diese MiCA-Regulierung der Stablecoins umher und die hat ja auch Stablecoins erfasst. Also auch zentralisierte Stablecoins wie Tether wurden teilweise dann aus Vorsicht von Exchanges jetzt schon delistet. Habt ihr da auch schon irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen gesehen, obwohl ihr selbst sagt, okay, wir sind so dezentralisiert, wir fallen da eigentlich nicht unter das Regime der MiCA? Gab es da Punkte, wo LUSD weggenommen wurde von Exchanges oder wurde da mit euch in Kontakt getreten, um das zu klären? Ist das irgendein Thema bei euch?
Weniger, wir verfolgen es. Also ich glaube, und was wir schon abgeklärt haben, nämlich, ich würde sagen, weil es so dezentralisiert ist und MiCA Intermediäre reguliert und es hier keinen Intermediär gibt, oder dass wir sagen, da wir fallen außerhalb von MiCA. Von dem her, und das glaube ich ist ja das Spannende, also wie sehe ich so ein bisschen die Zukunft der Stablecoins? Für mich gibt es entweder die zentralisiert sind, die unter eine MiCA fallen, oder die wirklich dezentralisiert sind, wo man sagt, da gibt es keinen Intermediär und solange wir finden, dass User selber ihre Finanzen in die Hand nehmen können und Peer-to-Peer solche Dinge machen können, sollte es auch diese Dezentralisierten geben. Und ich sehe, dass da immer weniger Raum gibt für die Projekte, die so dazwischen sind, die noch ein bisschen Governance haben und irgendwie ist da doch noch ein Intermediär drin. Ich glaube, das wird immer schwieriger, das sehe ich und das spielt uns eher in die Hände. Dass man sagt, entweder ist es zentralisiert oder wenn ihr eine Alternative wollt, haben wir ein sehr klares Profil, wo wir sagen müssen, wir sind fast einer der dezentralisiertesten Stablecoins. Also wer wirklich das schätzt, wird uns, glaube ich, favorisieren. Von dem her spielt uns das eher in die Hände soweit. Man weiß nicht, was da in der Zukunft kommt, oder? Man möchte ja DeFi immer mehr auch regulieren und auf die gleiche Art regulieren wie bestehende Intermediäre, was ich schwierig finde. Ich habe es ein bisschen erwähnt, weil das Risikoprofil doch sehr anders ist in DeFi und man ganz anderen Risiken ausgesetzt ist als in CeFi.
Es kann halt mittelbar eventuell reguliert werden, indem halt eure Tokens einfach auf Exchanges dann nicht mehr erlaubt sind. Aber unmittelbar ist es natürlich schwierig, auf ein Protokoll durchzugreifen, das halt läuft. Also könnte ich dich anrufen und dich bitten, das Protokoll zu stoppen?
Ja, eben, das geht nicht, oder? Und deshalb macht schon Sinn. Der Regulator schaut, ist da jemand, der etwas ändern kann, der etwas stoppen kann. Und wenn es das gibt, dann ehrlicherweise ja, dann hat man ja einen Einfluss. Und deshalb gibt es ja auch Regulierung. Also ich finde es noch spannend, wenn man einen Schritt zurückgeht. Wir denken immer, Regulierung ist Gott gegeben. Aber vor 400 Jahren hatten wir Peer-to-Peer-Finance. Da habe ich dir einen Kredit gegeben, das war alles lokal und hat funktioniert und brauchte keine Regulierung. Und wieso haben wir Intermediäre reingebracht? Nicht, weil wir gesagt haben, das ist jetzt unbedingt besser, sondern weil wir Geld über weitere Distanzen schicken wollten. Oder weil wir gesagt haben, ich will Kredite außerhalb meinem Umfeld geben und ich brauche jemanden, der die Zins- und Zeittransformation machen kann. Dann hat man diese Intermediäre eingeführt und das waren Risiken. Deshalb hat man es dann auch, muss man es ja auch regulieren. Und das finde ich eigentlich das Spannende, dass man das nicht als gegeben nimmt. Weil wenn man den Intermediär rausnimmt, dann nimmt man auch wieder viele Risiken raus. Und deshalb glaube ich auch, sollte man es anders regulieren.
Bevor es mit der spannenden Episode weitergeht, möchte ich hier kurz auf unsere Hörerumfrage hinweisen. Wir möchten uns stetig verbessern und daher gerne verstehen, wer ihr seid und welche Inhalte euch interessieren. Und da die Podcast-Plattformen, die ihr nutzt, nur unzureichend Informationen bereitstellen, starten wir eben diese Umfrage. Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr sie ausfüllt. Es wird auch nicht länger als 2 Minuten dauern. Den Link zur Umfrage findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Ausfüllen und weiterhin viel Spaß bei der Episode.
Ja, hier haben wir jetzt eine Technologie, die uns hilft, Raum und Zeit auf eine geordnete Art und Weise zu überwinden, wenn man so will. Das ist meine neue Lieblingsformulierung für interessante Blockchain-Use-Cases. Wir mechanisieren quasi diesen Vertrag in Code. Und wenn das für alle Beteiligten okay ist und so funktioniert, wie der Intended Use dieses Protokolls ist, dann ist es eigentlich fein, oder? Dann braucht es eigentlich niemanden, der einschreitet. Siehst du das so ähnlich?
Ja, also eben, ich glaube, das ermöglicht Peer-to-Peer-Finance. Und das ist ja, finde ich, tendenziell etwas Gutes, oder? Ich glaube, das sollte möglich sein, ohne dass jemand das überwachen muss, dass man direkt mit jemandem interagieren kann und diese Optionalität hat. Ist mir heute auch so ein bisschen durch den Kopf. In der Schweiz ist das speziell, hat man auch die direkte Demokratie, oder? Man sagt, die Bürger haben dann trotzdem die Möglichkeit, wenn es nicht passt, zu sagen, ich mache ein Referendum oder ich will jetzt eine Initiative. Und diese Möglichkeiten, dass man direkt eingreifen kann oder Finanzen machen kann, finde ich spannend, weil die üben Druck aus auf die Intermediäre oder auf die Politik. Bei uns ist die nicht, dass jeder eine Initiative oder ein Referendum macht, aber dass die Möglichkeit da ist, führt dazu, dass sich Politiker gut überlegen, was sie machen, weil sie wissen, jemand kann ihnen auf die Finger klopfen. Und übertragen auf Finanzen heißt das, jetzt weiß man ja, wenn man nicht eine gewisse Leistung erbringt, weiß man, dass die Leute Alternative haben. Die können jetzt die Assets rausnehmen und selber anstatt Gold halten in einem Depot, können sie auf Bitcoin wechseln und Bitcoin halten. Oder sie können Geld selber um die Welt senden. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zum Anfang der Folge. Das finde ich das Disruptive und total Coole und total Spannende, wo wir da jetzt eine grüne Wiese haben, wo wir uns betätigen können, aber natürlich auch noch sehr früh sind.
Ja, Stefan, jetzt hast du, Michael, natürlich. Jetzt hast du vorhin geschildert, dass eure Version 1 gut im niedrigen Zinsumfeld funktioniert hat, das ja aktuell nicht mehr so niedrig ist und in diesem hohen Zinsumfeld aktuell nicht so attraktiv für eure User ist. Ich glaube, ihr wollt das mit eurer Version 2 adressieren, die ja im November live gehen soll. Was genau ändert sich denn jetzt in dieser Version 2, dass ihr diesem höheren Zinsumfeld gerecht werden könnt?
Ja, was wir ermöglichen wollen, ist eigentlich, unser Protokoll ist eigentlich ein Markt zwischen Leuten, die einen Kredit möchten und einen Stablecoin issuen. Natürlich wollen sie dann etwas damit verkaufen, also verkaufen sie diesen Stablecoin und der löst sich ja nicht in Luft auf. Jemand muss diesen Stablecoin halten und das ist die andere Seite vom Markt. Jemand muss diesen Stablecoin halten und wenn er ihn haltend, dann will er auch einen Zins für das. Das heißt,
In einem Niedrigzinsumfeld braucht man nicht viel Zins, dass jemand den hält. In einem hohen Zinsumfeld braucht man wahrscheinlich viel Zins, dass jemand diesen Stablecoin hält. Weil sonst sagt er, oh, dann gehe ich irgendwie, kaufe mir Treasury Yield, so ich gehe in einen anderen Stablecoin, der mir diese Yield hält. Das heißt, die Realisierung, dass dieser Zins mit dem Marktumfeld sich anpassen kann. Und viele Stablecoins machen das über Governance. Und da sieht man wieder, da hat man dann, ich will nicht sagen ein Intermediär, aber da braucht es ein Gremium, das das anpasst von Zeit zu Zeit. Unser Anspruch ist, das wieder völlig dezentralisiert zu machen. Kann man algorithmisch machen einige Projekte. Aber wir haben gesagt, wir geben das in die Hände der User. Das heißt, was wir vorhaben ist, der Kreditnehmer setzt den Zins. Was ich auch schon sehr cool finde. Wo gibt es das, dass jemand, der den Kredit nimmt, selber den Zins setzt? Oder? Das ist auch wieder etwas so typisch DeFi. Gibt es in TradFi nicht. Und was ist das Spannende daran? Wieso würde nicht jedermann 0% setzen? Ist, wir nutzen den Zins, um diese Kreditnehmer und die Stablecoin-Holder zu verknüpfen. Die Kreditnehmer haben einen Incentive, diesen Zins so zu setzen, dass die Stablecoin-Holder den Stablecoin auch halten. Das heißt, diese müssen sich finden und einen Gleichgewichtszins oder einen Marktzins finden. Das wird das System ermöglichen und durch das wird es dann robuster. Und wie ist dieser Mechanismus? Relativ einfach. Wenn die Kreditnehmer zu wenig zahlen, können die Stablecoin-Holder ja direkt diesen Stablecoin nehmen und wir haben gesagt, redeemen. Dann nehmen sie eigentlich diesen Kreditgeber, ihr Collateral, ihr ETH. Das wollen die verhindern. Das heißt, sie sind incentiviert, einen höheren Zins zu verlangen. Und wenn der Zins zu hoch ist, dann ist dieses Risiko sehr klein und dann können sie eigentlich wieder diese Zinsen senken. Das heißt, wir versuchen sehr direkt, ohne dass eben ein Intermediär dazwischen ist, die Marktkräfte spielen zu lassen. Dass wir sagen, der Zins geht direkt zu den Stablecoin-Holdern und sie müssen sich einigen, auf welcher Höhe sie das festlegen wollen. Und das Spannende ist, wenn man sich ein bisschen in DeFi auskennt oder das Verblüffende, das macht eigentlich kein Protokoll. Und das ist noch spannend, kein anderes Stablecoin-Protokoll nimmt die Revenues von den Kreditnehmern und gibt die direkt weiter zu den Stablecoin-Holdern. Das geht über verschiedene Wege, geht das wieder zurück. Und das Gleiche ist, niemand lässt oder setzt die Rates so direkt, das wird entweder über Governance gelöst oder algorithmische Mechanismen. Also diese Kombination, die sehr marktgetrieben ist und auch wieder diese Peer-to-Peer-Finance aufzeigt, wird neu sein. Da werden wir auch einen leichten Schlaf haben, Stefan, kann ich jetzt schon sagen. Aber es ist total spannend, dass man das mal so ausprobieren kann und sagen, kann man so einen effizienten Markt schaffen zwischen Leuten, die bereit sind, einen Stablecoin zu halten und solchen, die einen Kredit wollen und die einfach verbindend, ohne dass es da mehr dazu braucht. Und das ist ja der Power von diesen Smart Contracts, die auf Ethereum laufen. Die Spielregeln sind draußen, die Teilnehmer kennen sie und können sich jetzt finden und so ihre Finanzbedürfnisse befriedigen.
Okay, also die User bestimmen selber, was die faire Marktrate ist und ihr von Liquity verbindet nur Angebot und Nachfrage nach Krediten. Ich würde vorschlagen, ein konkretes Beispiel zu machen. Was ist denn, wenn ich jetzt dreimal einen Kredit anfrage für 0%, also meine Nachfrage wird von keinem Angebot bedient? Welcher Korrekturmechanismus führt denn dazu, dass ich dann mal 0,1, 0,2% verlangen würde? Wäre das dann einfach meine Vernunft, weil ich halt merke, ich komme zu keinem Kredit?
Es ist andersrum. Also Liquidity hat wieder keine Rolle. Du kannst jederzeit einen Kredit nehmen, du hinterlegst dein ETH, das ist genau das Gleiche. Du bekommst auch den Stablecoin, das ist ein neuer Stablecoin, das muss ein separater sein, wir können den bestehenden ja nicht ändern. Und dann gibst du einen Zins. Und sagen wir, du gibst 5, ich gebe 3, Stefan gibt 7%. Soweit, du bekommst einen Kredit, oder? Und jetzt ist das die einzige Frage ist, das hat mit dem Pack zu tun, wenn dieser Stablecoin nicht nachgefragt ist, weil der Zins zu klein ist, verkaufen den viele, dann fällt vielleicht der Stablecoin auf 0,95 Cent. Und dann können Leute, die sagen, ich kann jetzt für diese 0,95 Cent, kann ich mir ein Ether im Wert von $1 holen. Und dann sagt das Protokoll, du darfst das. Weil, es ist ja gebackt, wir wollen, dass das einen Wert hat und schicken dich zu mir, weil ich zahle nur 3%. Dann, ich verliere eigentlich kein Geld, aber ich verliere die Exposure, die zu ETH. weil ich habe dann mehr Stablecoins und du kriegst ein ETH. Das ist nicht ultra tragisch, aber die meisten Leute wollen ja diesen ETH behalten. Was mache ich dann, wenn der Pack runtergeht, dann sage ich, oh, ich will nicht der Letzte sein, ich gehe auf 5,5. Dann erwischt es den anderen Michael, oder? Und so spielen wir uns hoch, bis dann die Leute sagen, hey, das ist jetzt so interessant, dieser Stablecoin, also unsere Zinsen gehen ja an die Stablecoin-Halter. Das ist jetzt so interessant, da kommen mehr Leute rein, die kaufen das, der Pack geht hoch, dann besteht das Risiko nicht mehr, dann haben wir vielleicht bei 5,5 den Marktzins gefunden. Vielleicht aus Angst gehen wir höher, gehen wir auf 6 oder 7, dann kommen noch mehr Leute rein, der Pack geht noch höher als 1. Und das ist dann wieder ein Signal für uns, das sagt, hey, das ist null Risiko. Jetzt könntest du, Stefan, sagen, da kommt niemand und kann diesen Stablecoin redeemen. Ich kann jetzt auch auf 0% gehen und kannst ihn auf 0% setzen. Und das setzt wieder diese Spirale oder diese Achterbahn fort, dass der Zins runtergeht. Und so spielen die Markt, haben wir eigentlich Mechanismen eingebaut, dass sich der Marktzins finden soll.
Jetzt müssen wir da konkret werden. Ich stelle mir jetzt diesen Kreditnehmer vor, wie der jetzt schläft. Also ihr schlaft dann gut wahrscheinlich, wenn das Ganze gut gestattet ist. Aber wie stark muss ich mich denn jetzt darum kümmern, dass ich nicht liquidiert werde? Nehmen wir an, ich habe irgendeinen Anlagehorizont, oder? Ich denke mal, ich nehme diesen Kredit für die nächsten 2 Jahre, dann will ich ihn irgendwie zurückgezahlt haben. Und in der Zwischenzeit passiert da jetzt irgendwas mit den Zinsraten. Wie stelle ich mir das dann vor? Muss ich dann jeden Tag gucken, was euer Protokoll macht? Oder wird es dann irgendwelche Agenten geben, die irgendeine Third Party entwickelt, die mich ruhig schlafen lässt? Oder wie ist der Alltag der User in diesem V2-Szenario?
Ja, und das ist auch das Spannende, um das zu beobachten. Aber generell, weil das Protokoll sich beim Marktzins einpendeln sollte. Und der ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen, oder? Also zurzeit mit den Treasury Yields, vielleicht mit DeFi, solltest du 6-7% bekommen. Und das ändert nicht von einem Tag auf den anderen. Also kannst du, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen ruhiger schlafen, ich zahle die 7 oder ich zahle die 8, dann bin ich für eine Zeit gut unterwegs. Und da gibt es die Leute, die Bots haben, die viel aggressiver sein können, die können günstigere Kredite haben. Das ist das eine. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt täglich reingehen. Kann sein, dass es Tagesvolatilität gibt. Das müssen wir noch anschauen, wie groß die ist. Und dann hast du auch die Möglichkeit im Protokoll eingebaut, wenn du jemandem trauen möchtest, der deinen Zins setzt, für dich setzt. Oder? Also nicht Verfügungsgewalt über dein Collateral hat, aber sagt, für einen kleinen Fee setze ich dir deinen Zins, kannst du das delegieren. Kannst du sagen, hey, da gibt's jemand, der macht, der Michael macht einen guten Job, er schaut für seinen Kredit an, ich delegiere ihm das, er kriegt dafür einen kleinen Fee und dann managt er das für dich.
Spannend. Ist aber vom Charakter.
Und wie gesagt, also keine Garantie, das sind neue Mechanismen und ich glaube, es wird total spannend zu sehen, wie das funktionieren wird. Also sind wir selber gespannt, aber ich glaube, ich finde es extrem cool, dass man das so ausprobieren kann und den Usern diese Möglichkeit geben kann, oder? Und wieder das völlig dezentral macht. Also einfach als Vergleich, andere Protokolle haben dann eine Governance, das wäre bei Maker. Die schauen und sagen jetzt, oh, jetzt müssen wir den Zins ein bisschen hoch tun. Oder die müssen sich überlegen, jetzt brauchen wir da gewisse Incentives für den Stablecoin, wir müssen das erhöhen. Da werden Governance Votes gemacht. Da weißt du auch nicht als Stablecoin-Holder, was verdienst du. Das heißt, wir versuchen mit dem Protokoll vorhersehbare Market Rates zwischen den Teilnehmern zu etablieren. Ich glaube, das hat so noch niemand im Stablecoin-Bereich in DeFi gemacht.
Kannst du vielleicht auf diesen Upgrade-Prozess ein bisschen eingehen? Also gut, es ist eine Version 2, eigentlich ein komplett neues Release und damit nicht nur ein Upgrade. Wie darf man sich das vorstellen? Also Version 1 kann ja nicht einfach gestoppt werden. Wird dann Version 2 einfach parallel daneben gestellt?
Genau.
Ja. Okay.
Das heißt, also das Versprechen 1, auch wenn zum Beispiel das Zinsumfeld runtergeht, Version 1 immer noch sehr spannend. Und natürlich vom technischen Risiko viel kleiner. Das wurde mit Milliarden von Geldern getestet. Ist eher unwahrscheinlich, dass etwas passiert. Beim Neuen hat man das volle Risiko. Ja. Und ich glaube, das sind dann so die Lego-Blöcke, oder, die da entstehen und wo man darauf aufbauen kann. Und du hast es ja auch in deiner Folge, Stefan, Open Finance gehabt, oder, mit Safe. Liquid ist jetzt auch so ein Baustein, auf dem man dann aufbauen kann und Leute das integrieren können. Und das ist nicht innerhalb von den Mauern einer Firma, sondern das steht da draußen. Jeder kann andocken, wenn er das möchte.
Vielleicht noch mal eine spannende Frage. Warum macht ihr das? Also jenseits der Fantasie von DeFi, profitiert ihr wirtschaftlich von dem Erfolg dieses Protokolls oder eure Investoren? Oder was motiviert da jenseits der Faszination des Disruptiven?
Ja, also es, wie gesagt, aber das Protokoll hat einen Token, der schon in der Version 1 hat ermöglicht, diese Fees, die dort angefallen sind, dass man Zugang bekommt, sozusagen pro Rata. Das haben Investoren erhalten, haben auch Teammitglieder erhalten, auch User erhalten. Also User, die gewisse Funktionalitäten wie die Liquidierung, Geld zur Verfügung stellen für die Liquidierung, haben das erhalten. Das wird vom Protokoll an die Teilnehmer verteilt.
Ah, okay. Das ist ein anderes Token als der LUSD.
LUSD. LUSD ist der Stablecoin, genau.
Super. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie heißt der neue Stablecoin? Hat er schon einen Namen?
Ja, also das Protokoll heißt Liquidity V2 und den Stablecoin haben wir Bolt genannt, weil wir genau im anderen Spektrum sind von CeFi, oder? Also das braucht es User, die glauben an DeFi, die glauben an Technik und die fühlen sich da wohl. Die bekommen dafür auch ein kompromissloses Produkt, wo sie Ethereum vertrauen, Ether und neue Staked Ether-Varianten und diesen halten können, diesen Dollar, der eben anders ist. Und es ist eigentlich noch spannend, LUSD, by the way, hat auch ein A-Rating von Bluechip, das ist eine Rating-Agentur, bekommen, welchen nur Paxos Stablecoins sonst erhalten haben. Also Tether nicht und USDC nicht. Das heißt, wir sind so das Counterpart zum besten Stablecoin in CeFi für DeFi. Und ich glaube, an dem möchten wir anknüpfen, mit Bolt. Also ich sage, hey, ich habe einen Dollar, den kann ich weltweit rumschicken, der gehört mir und wenn ich brauche, gehe ich zurück in Krypto, da fühle ich mich wohl. Das ist die Welt, wo ich einen Fuß drin haben will, vielleicht nicht zu 100%, aber meine Dollars so diversifizieren will. Da sehen wir viele User in DeFi, die immer mehr in diese Richtung gehen und sagen, ich bin DeFi native und ich brauche Lösungen, die so funktionieren. Ab und zu, wenn ich Fiat brauche, habe ich Intermediäre, aber ich versuche eigentlich, diese Abhängigkeit zu minimieren.
Glückwunsch zu dieser Namensgebung. Sehr, sehr cooler Name.
Finde ich auch. Jetzt haben wir dezentralisierte Stablecoins oder DeFi-Stablecoin ja auch Risiken und Nachteile. Ich denke da ans technische Smart-Contract-Risiko. Ich denke an die Abhängigkeit von einem Oracle. Und ihr seid ja jetzt kurz vor dem Launch. Wie mitigiert ihr denn diese Risiken? Also seid ihr gerade umfangreich am Testen? Wie stellt ihr, bevor es losgeht, sicher, dass diese Risiken nicht greifen werden?
Ja, also du hast richtig gesagt. Was sind die größten Risiken? Das ist das technische Smart Contract Risk, dass es da Fehler gibt. Das kann sein, dass es exploitable ist. Das kann aber auch sein, dass es ökonomisch nicht genau funktioniert, dass das Accounting nicht funktioniert. Plus, und zum da voll transparent sein, ja, die größte Abhängigkeit ist eigentlich zu einem Oracle. Das Protokoll braucht den USD-Preis. Die Abhängigkeit haben eigentlich fast alle DeFi-Protokolle. Das ist fast ein systemisches Risiko. Aber dem ist man ausgesetzt. In V1 haben wir da einen Fallback-Mechanismus. In V2 würden dann da auch sozusagen gewisse wie das Protokoll in den Shutdown-Modus gehen. Da gibt es Sicherheitsvorkehrungen. Aber das Wichtigste ist einerseits die Modellierung. Wir haben Modellierung gemacht, um zu schauen, funktioniert die Dynamik, funktionieren die Parameter in allen Zinsumfeldern, wie reagiert das System. Das haben wir gemacht und dann die Audits. Also zurzeit durchläuft es gerade einen ersten Audit, dann einen zweiten Audit, wo, sage ich mal, sehr technisch affine Leute diesen Code durchschauen, schauen, hat es da keine Fehler.
Beruhigend zu hören. Ja, wir drücken euch ganz fest die Daumen, dass der Launch der Version 2 gut läuft. Wir verlinken natürlich alle Episoden in den Shownotes, die wir hier angesprochen haben, mit Bezug auf DeFi und Mika. Genau, und ich von meiner Seite danke dir schon mal, Michael, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dir, Stefan, dass du den Michael an Bord geholt hast. Und freue mich dann vielleicht auf ein Gespräch nächstes Jahr, vielleicht auch im gleichen Kreis, um dann mal die Version 2 unter die Lupe zu nehmen.
Ja, würde mich sehr freuen. Vielen Dank.
Super, echt viel Spaß gemacht und klasse, dass wir dich interviewen durften, Michael.
Ja, danke euch für die Gelegenheit. War spannend.
Ciao.
Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de/disclaimer.